Wenn ich an einen Gott glaube, der mich so nimmt, wie ich bin oder auch so geschaffen hat, so wie ich bin, eben auch mit dem, wo ich Leidenschaft für entwickle, dann ist für mich mittlerweile gar nicht mehr die Frage, geht das, sondern das geht nicht mehr anders.
Gesellschaft und Religion jetzt ganz im allgemeinen Sinne, die bedingen sich immer gegenseitig. Das ist eine wechselwirkende Beziehung und gerade auf Kulturgüter wie auch Videospiele, es sind, manche mögen das gerne verneinen und oder tun es irgendwie ab, so in den Bereich, ja, das ist ja nur was für Kinder oder sonst irgendwas. Nee, ja. Da hat sich Gaming schon lange, lange von verabschiedet und ist mindestens genauso deep wie Bücher oder Filme.
Ich würde sagen, in dem Moment war das Ziel von Faith & Pixels zu 1000% erfüllt. So. Für einen Menschen da zu sein und Gaming als Metapher zu nutzen, um über das Leben zu reden und ihm zu helfen.
Hallo und willkommen zum Yeet Podcast, dem Podcast für Glaube, Social Media und digitale Kirche. Ich bin Claudius Griegert und diesmal zu Gast sind Ruben Ulrich und Robin Feldhaus. Die beiden sind Gemeindepädagogen und bilden zusammen mit Pfarrer Maximilian Weber-Weigelt das Stream-Team Faith & Pixels. Damit sind sie nicht zuletzt auch beim Yeet-Netzwerk dabei und wie der Name nahelegt, dreht sich bei ihnen alles um Glaube und Gaming. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Claudius.
Hallo Claudius, schön hier zu sein.
Ich freue mich. Bevor wir aber richtig loslegen, möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, Achtung, Tusch, dass Robin nämlich hiermit der erste und einzige Mensch bisher ist, der zweimal im Yeet-Podcast zu Gast war.
Wow. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war damals ein bisschen wild, wie es zu der ersten Aufnahme kam, aber ja, genau, cool.
Auch die Geschichte haben wir, glaube ich, hier im Podcast sogar ein weiteres Mal erzählt, schon bei unseren Highlights mal. Es war nämlich so, dass wir vor einigen Jahren auf dem Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche von Hessen in Nassau unseren allerersten Live-Podcast geplant hatten und am Tag vorher musste uns die eigentlich geplante Gästin absagen. Und nachdem wir diese Nachricht bekommen hatten, ist Robin zufällig bei uns am Stand vorbeigechillt und hat sich spontan bereit erklärt, am nächsten Tag mit uns auf die Open-Air-Bühne zu gehen, was übrigens der heißeste Tag des Jahres war, auch nur so mal nebenbei. Ja. Genau, und hat uns über Social Media, Corona und Jugendarbeit damals gesprochen. Das war wirklich cool. Eine richtig spannende Folge. Die kann man übrigens natürlich auch immer noch hören. Einfach ein bisschen nach unten scrollen im Folgenarchiv. Und bevor es jetzt wirklich losgeht und wir klären, was Jesus mit den Mario Brothers oder Elden Ring zu tun hat, kommt noch unsere Schnellfragerunde für euch beide. Die Idee dahinter ist, dass unsere Gäste einfach so ein bisschen persönlich vorgestellt werden. Es gibt 7 Fragen, ganz frische neue, für jeden Gast und jede Gäste neu, die ihr spontan beantworten sollt. Ihr beantwortet beide alle 7, immer abwechselnd. Deswegen meine Frage an euch jetzt, wer fängt bei Frage 1 an?
Mach du ruhig. Anfangen.
Ja. Gut, alles klar. Ruben, dann Robin. Also, es geht los. Erste Frage, Milchreis oder Grießpudding?
Milchreis.
Nichts von beidem.
Okay.
Direkt das System gesprengt.
Ja. Direkt gesprengt. Nee, sorry, aber ich kann beides nicht ab.
Okay. Volltreffer, wie krass.
Da können wir jetzt auch eine Stunde drüber reden, oder?
Ja, schon. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich mag ja sogar beides gerne. Okay. Frage Nummer 2. Was schaust du dir lieber im Stadion an? Abschlussgottesdienst vom Kirchentag oder DFB-Pokalfinale?
Robin, du fängst an.
Ach so, oh, Entschuldigung. Dann eher den Abschlussgottesdienst.
Mhm. Ja, ich auch tatsächlich. Okay. Den Abschlussgottesdienst.
Mhm. Spannende Anschlussfrage als Frage Nummer 3. Bei welchem Event aber würdest du lieber als Akteur mitmachen? Abschlussgottesdienst oder DFB-Pokalfinale?
Auch Abschlussgottesdienst tatsächlich.
Ah, ebenso, ja.
Okay. Also die Verdienstspanne, glaube ich, beim DFB-Pokalfinale ist höher. Nur mal so nebenbei.
Naja, kommt immer darauf an, was du machst, oder? Ich hab mich weniger als Spieler gesehen, weil das wäre eine sehr peinliche Nummer gewesen.
Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen.
Nee.
Sehr schön. Okay, Achtung. Frage Nummer 4. Was war die schwierigste Entscheidung deines Lebens?
Wow, also das ist jetzt mal ein richtiger Deep Dive, so.
Also du meinst neben der Entscheidung, ob Milchreis oder Grießbrei?
Genau, weil die muss man ja öfter mal treffen, da hat man irgendwann Routine drin.
Oben, wenn du was hast, gerne fang ruhig an. Ich bin mit der Frage überfordert.
Also für mich war eine der schwersten Entscheidungen, wie wir damit umgehen, dass unser frisch geborener Sohn nierenkrank ist. Und wir durften dann als frisch gebackene und zum ersten Mal gewordene Eltern entscheiden, wie wir damit umgehen. Und das war schon auch eine sehr schwere und auch ein Stück weit sehr herausfordernde und auch überfordernde Entscheidung.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Bei mir war es, glaube ich, so die Frage nach dem Beruf, nach der Berufswahl. Ich hatte ganz früher, als das so relevant war, mir die Frage gestellt, bin ich wirklich so für den kirchlichen, hauptamtlichen Dienst geeignet? Bringe ich die richtigen Eigenschaften mit oder lernst du trotz einer abgeschlossenen theologischen Ausbildung nochmal was ganz Neues? So, und das war tatsächlich eine recht turbulente Zeit. Und da habe ich mich dann hinterher für den hauptamtlichen Dienst entschieden und bereue es seitdem tatsächlich nicht.
Gott sei Dank. Sonst hätten wir uns vielleicht nie getroffen.
Ja, sonst wäre Robin jetzt nicht hier.
Höchstwahrscheinlich nicht. Nee, wirklich. Ja.
Okay, was war das Beste, das dir in den vergangenen 12 Monaten passiert ist?
Oh, ganz knapp an 12 Monaten vorbei. Ich habe letztes Jahr, vor knapp 13 Monaten, habe ich geheiratet.
Oh ja, okay.
Genau, ganz knapp vorbei. Das war definitiv eine der besten oder die beste Entscheidung.
Die dir aber auch nicht so schwer fiel.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, es war so ein Sprung ins kalte Wasser. Meine Frau hat mich gefragt, ob ich sie heiraten möchte. Nicht ich habe sie gefragt. Und da habe ich dann schon mal gemerkt, was so eine Frage auch für eine lebensumwälzende Wirkung haben kann. Und man von jetzt auf gleich, ich hatte nicht mit der Frage gerechnet zu dem Zeitpunkt, dass man jetzt so quasi die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt und sich in der Entscheidung für das ganze Leben, also hoffentlich, treffen muss. Das war schon, ja, war schon krass so, aber auch wieder sehr positiv.
Ja. Aber jetzt bin ich mal streng und sage, das war tatsächlich 13 12 Monate.
Dann, genau. Dann würde ich sagen, das Projekt Faith in Pixels zu starten, weil das einfach richtig viel Spaß macht, wir super viel dazulernen dürfen und unseren Traum leben dürfen.
Stimmt, das fällt ja noch voll da rein.
Genau, würde ich tatsächlich auch sagen. Also die Entscheidung, Faith in Pixels starten zu dürfen, hat für mich auch berufliche, private, also ganzheitliche Auswirkungen gehabt. So. Und da jetzt das, wo wir ja lange auch mit der Spelunke und jetzt auch neben der Spelunke gearbeitet haben, dass das jetzt tatsächlich Realität ist und auch einen Impact hat und dass wir jetzt hier mit dir auch sitzen dürfen und darüber sprechen dürfen, das ist schon echt richtig, richtig cool. Ja.
Wow, das hört sich gut an. Dazu kommen wir dann ja auch gleich nochmal. Wir wollen davon einfach mehr von euch hören. Aber jetzt noch 2 Fragen übrig, ganz schnell und kurz und knackig. Frage Nummer 6. Was hältst du besser aus? Einen defekten Rechner, / Konsole oder Zahnschmerzen?
Auf jeden Fall die Konsole oder den Rechner, ja. Zahnschmerzen. Ich weiß nicht, ob ein Mensch... Ja doch, es gibt bestimmt schlimmere Schmerzen, aber ich finde Zahnschmerzen so unangenehm.
Okay, okay. Ja.
Dadurch, dass ich einfach so viele Konsolen und PCs habe, kann ich einfach auf eine andere switchen. Also insofern definitiv auf die Zahnschmerzen.
Ja, okay, daran hätte ich natürlich denken können bei der Frage. Stimmt. Okay, Frage Nummer 7. Der beste Film aller Zeiten für dich?
Oh, schöne Frage.
Mit Sicherheit würde ich was anderes sagen, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit hätte zu überlegen. Aber ein ganz, ganz großer Favorit von mir ist der erste Teil von Drachenzähmen leicht gemacht. Tolle Botschaft, tolle Sprüche, tolle Synchronisation. Einfach super.
Cool.
Bei mir wäre es auch, wenn ich lange drüber nachdenken würde, der gleiche Film, den ich jetzt auch spontan nennen würde, nämlich V wie Vendetta. Denn ich habe, glaube ich, keinen Film so oft gesehen und so tief auch versucht, ihn zu verstehen, wie diesen Film. Ich denke sehr oft über den Film nach. Erst heute Morgen habe ich wieder über ihn nachgedacht. Absolute Empfehlung. Ist eine Comic-Verfilmung. Lohnt sich definitiv. Tolle Schauspieler. Also ein Megafilm. Ja.
Krass, ja. Ich danke euch. Ich überlege gerade, ob wir die Schnellfragerunde jetzt schon beenden und ich stelle die Zusatzfrage doch noch in der Schnellfragerunde. Eine Zusatzeinschätzungsfrage für GamerInnen hätte ich gerne noch von euch jeweils. Also das ist jetzt quasi ein bisschen raus aus dem normalen Modus, weil ihr müsst es tatsächlich einschätzen. Was bitte kommt eher? Eine Päpstin oder der Release von GTA 6?
Ja, auf jeden Fall der Release von GTA 6. Ich meine, das ist ja schon angekündigt, wann das Spiel kommt. Und ich bezweifle, dass bis Mai nächsten Jahres eine Päpstin das Oberhaupt der katholischen Kirche wird. Von daher sage ich mal GTA 6.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, aber es ist ja schon nicht so, dass es schon häufiger verschoben wurde, diese Ankündigung, oder? Also es gab ja schon ein paar angekündigte Termine dafür.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man die vergangenen Rockstar-Releases anschaut, dann ist dieses Verschieben gar nicht mal so unüblich. Also Red Dead Redemption 2 zum Beispiel hat auch im Vorfeld mehrere Verschiebungen bekommen, bis es dann einen finalen Release gab, der dann aber etwas weiter in der Zukunft lag, so wie jetzt auch beim letzten Verschieben von Rockstar. Von daher bin ich tatsächlich zuversichtlich, dass es das auch so bleibt. Aber du hättest eigentlich die Frage fragen sollen, was wird die Grundfesten der Menschheit mehr erschüttern? Eine Päpstin oder der Release von GTA 6?
auch eine gute Frage.
Oh, ja, stimmt. Ja.
Und?
Also ich finde das unglaublich, wie sehr dieses Spiel gehypt wird. Also sowohl auf professioneller, journalistischer Seite, aber auch auf privater GamerInnen-Seite, wie sehr dieses Spiel immer mehr gehypt wird, obwohl es noch nicht raus ist. Also ich bin schon wirklich sehr gespannt, was für einen Impact das haben wird.
Also ich bin auch einfach wahnsinnig gespannt, weil das letzte Spiel, wo ich so etwas in dem Maße mitbekommen habe, war Cyberpunk 2077. Und da ist man so dermaßen auf die Schnauze gefallen mit diesen gehypten Erwartungen. Ist ein anderer Entwickler und inzwischen ist das Spiel top. Also wirklich ist so, wie es ursprünglich mal sein sollte. Mhm. Aber am Anfang war es eine komplette Katastrophe und dementsprechend Hype hat immer dieses Risiko, dass halt die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und eigentlich kann man nur erstmal beim ersten Tag des Releases auf die Schnauze fallen. Also insofern bin ich da ganz, ganz vorsichtig.
Außer was die Verkaufszahlen betrifft wahrscheinlich.
Wird tatsächlich neue Rekorde brechen, höchstwahrscheinlich.
Ja. Ja gut, trotzdem drücken wir auch für die Päpstin die Daumen natürlich und ich danke euch für die Teilnahme an unserer Schnellfragerunde.
Sehr gut.
So ihr Lieben, in einem Radiobeitrag wurde bei euch gesagt, ihr wärt, Zitat, persönlich, nerdig und christlich. Vielleicht erzählt ihr erstmal kurz über euch unter vielleicht diesen drei Stichworten. Also wo kommt ihr her, wo arbeitet ihr noch, außer bei Fels & Pixels? Was hat euch zum Gamen und auch zu Social Media gebracht? Wie seid ihr zum Glauben und zur Kirche gekommen? Und vielleicht könnt ihr das Ganze auch noch für Maxi mit beantworten, den dritten Fels & Pixels Menschen.
Ja. Rob, willst du starten?
Ich kann gerne ein bisschen was erzählen, ja. Das ist ganz schön schwer. Was war zuerst da, der Gameboy oder meine Teilnahme an irgendwelchen Gemeindeangeboten? Genau, also vielleicht so ein Ticken der Gameboy damals, ja Anfang 90er, ich bin Jahrgang 1987 in Nordrhein-Westfalen geboren. Ruben und ich kommen aus dem gleichen Ort, Klassenkameraden in der gleichen Jahrgangsstufe. Genau, und ich habe von Anfang an eigentlich auch gespielt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater einen alten PC hatte mit so Diskettenlaufwerk und dann haben wir da irgendwelche Ghostbusters oder Minispielsammlungen oder sonst was gespielt und dann kam irgendwann der Gameboy ins Haus. Fantastisches Gerät mit vier Batterien, die man dann auch reinstecken musste und ohne Hintergrundbeleuchtung und keine Ahnung was. Genau, und ja, aber parallel war es schon so, dass auch meine Eltern Wert darauf gelegt haben, dass wir, mein Bruder und ich, auch nach christlichen Werten erzogen werden. Ja, wir wurden bei Sommerferienprogrammen zum Beispiel von unserer ortsansässigen Gemeinde angemeldet, haben da schon was mitbekommen. Über Freunde bin ich dann in eine freie Gemeinde gegangen, in die Sonntagsschule und Jungschar. Mhm. Und genau, so hat beides irgendwie parallel irgendwie begonnen, würde ich sagen. Die erste Konsole, mit der ich gespielt habe, war die Super Nintendo, Super Mario Kart, Super Mario World und Donkey Kong Country 3 und solche Spiele. Genau, und ja, so wurde ich älter, habe in der weiterführenden Schule mehr Freunde gefunden, die ebenfalls zocken. Da haben wir nach der Schule immer irgendwie zusammengehockt und haben irgendwelche damals dann N64-Spiele oder so gespielt. Mhm. Und abends sind wir dann zusammen in die Gemeinde gegangen und hatten da dann Jugendkreis oder offenen Jugendtreff oder so. Und irgendwie verwebt sich das alles bei mir so recht eng miteinander.
Aber
ja,
bis zu dem Punkt noch nicht inhaltlich wirklich, ne? Also das, dass du gesagt hast, jetzt christlicher Glaube und Gaming waren Sachen, die sich natürlich nicht ausgeschlossen haben, aber die letztendlich parallel nebeneinander liefen irgendwie, ne?
Prinzipiell ja, also inhaltlich ja, wir haben jetzt damals tendenziell weniger Story-Games oder sowas gespielt. Also wenn wir zusammen gespielt haben, dann halt sowas eben wie Mario Kart, Super Smash Bros. Oder solche Geschichten. Aber wir hatten tatsächlich in der Gemeinde, wo wir damals hingegangen sind, auch einen Fernseher mit Nintendo GameCube dann irgendwann, wo wir die Abende dann wirklich da vor dem Bildschirm gehockt haben und gegeneinander gespielt haben. Daher kommen auch, glaube ich, 90% meiner Mario Kart Skills, die ich jetzt gerade bei dem neuen Mario Kart World auf der Switch 2 auch wieder auspacken darf. Und wir haben auch LAN-Partys in der Gemeinde gemacht. Also insofern auch da inhaltlich, da wurde jetzt wenig rausgeholt.
Ja.
Aber es war verwoben. Es war immer miteinander verwoben. Genau. Mhm. Richtig.
Und dann hast du irgendwann entschieden, selbst auch professionell in diesen Bereich zu gehen, haben wir ja vorhin gehört. Auch wenn es eine schwierige Entscheidung war.
Ja, genau, richtig. Ich sag mal, einen ganz, ganz großen Schub, um jetzt einen zeitlichen Sprung zu machen, war es dann so, dass dann die Corona-Zeit tatsächlich nochmal einfach einen großen Sprung nach vorne mich gebracht hat. Gut, Ruben und ich hatten im Vorfeld schon auch ein gemeinsames Projekt, die Level-Up-Konferenz und den Podcast Die Spielunkel, die ja auch schon Teil des Heat-Netzwerks war, angefangen, aber ich sag mal, das dann auch wirklich so inhaltlich oder als Arbeit auch zu integrieren. Ich mache als Gemeindepädagoge jetzt auch monatlich einen offenen Gaming-Treff zum Beispiel und versuche mit Jugendlichen da auch das Thema so mehr und mehr zu etablieren in die gemeindepädagogische Arbeit. Und Faith and Pixels ist jetzt quasi nochmal der nächste Schritt, wo wir streamen dürfen, Let's Plays machen dürfen und mit Menschen online über den Glauben und Gott und die Welt ja ins Gespräch kommen dürfen. Also es ist alles irgendwie miteinander verzahnt und fühlt sich einfach richtig gut an. Ruben.
Ja, ich bin Ruben. Ich bin auch Jahrgang 1987, aber anders als der alte Sack neben mir bin ich noch nicht 38, sondern erst noch 37.
Wow, wir sind... Ganz im Ernst, wir sind 5 oder 6 Wochen auseinander, wirklich.
Immer, das ist, aber das sind entscheidende 5 oder 6 Wochen, ja.
Ach, das will cool. Ich ja, genau diese Zwischenphase haben wir jetzt also getroffen mit dieser Podcast-Aufnahme, wie schön.
Ja, ja. Wir leben in einer Zwischenzeit quasi, in der Robin schon 38 ist und ich noch nicht 38 bin. Ich arbeite beim EC Deutschland als Referent für Jugend und junge Erwachsene. Der EC Entschieden für Christus ist ein christlicher Jugendverband und ein Teilaspekt meiner Anstellung da ist auch das Thema Gaming. Das heißt, ich arbeite schon länger in dem Bereich, bin seit 2017 im Bereich Gaming und Glaube tätig, habe auch mit Robin, aber auch noch mit anderen die Level-Up-Konferenz zum Beispiel gegründet, habe schon eine Broschüre, ein Buch rausgebracht und halt auch die Spielunke gestartet, schreibe Artikel, jetzt zuletzt erst bei unseren katholischen Geschwistern in dem Baugerüst. Falls ich das nicht sage, dann googelt das gerne mal. Da durfte ich einen Artikel zum Thema Langeweile und Videospiele schreiben. Genau, und komme aus Schwelm, wie Robin ja auch schon gesagt hat. Ich bin in einem nicht-christlichen Elternhaus aufgewachsen, also das heißt, ich bin erstmal nicht mit dem Glauben in Kontakt gekommen und bin dann durch Kindergottesdienst und Jungschar, wo ich dann teilgenommen habe, mit dem CVM und der Kirche in Kontakt getreten und habe da erstmal einen Glauben kennengelernt, der vieles zulässt, der einfach sagt, du bist geliebt, so wie du bist. Gott sagt ja zu dir in Gänze quasi, als ganze Person. Und eigentlich auch fast parallel dazu hat sich meine Leidenschaft für das Thema Gaming dadurch entwickelt, dass ich bei meiner Tante damals tatsächlich auf dem NES Mario gespielt habe, das allererste Mario überhaupt, und ich mir dann tatsächlich nach langem Battlen diese Konsole auch mit nach Hause nehmen durfte von meiner Tante. Und tatsächlich dann, vielleicht erinnern sich manche, das war diese erste Cartridge, da waren mehrere Spiele drauf, Mario, Tetris und dieses ganz erste Fußball. Und das habe ich dann quasi rauf und runter gespielt. Und dann spätestens mit Secret of Mana auf dem SNES ist dann meine Liebe für, ja, dieses Medium einfach wirklich so richtig entfacht worden, weil ich gemerkt habe, dass Videospiele einfach eine Macht haben, Dinge zu erzählen über das Leben, über mich, über das Menschsein, über viele andere Dinge, die ich so noch nicht erlebt habe, weil ich eben Teil dieser Welt sein kann. Also in Secret of Mana steuere ich ja diese Protagonisten und Protagonistinnen und darf dadurch Teil sein dieser Welt. Und das hat mich unglaublich gepackt, so wie der Glaube mich damals auch gepackt hat, aber so wie du das ja auch bei Robin schon richtig vermutet hast, war es bei mir auf jeden Fall so, es hat eigentlich keine große Rolle gegenseitig gespielt. Also mein Glaube hat sich entwickelt und ich hatte dann irgendwann auch mit 17 so einen Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt auch wirklich glauben. Ich bezeichne mich jetzt selber auch als Christ so. Bin da Schritte gegangen, habe gelernt, bin gewachsen im Glauben und auch meine Gaming-Leidenschaft ist größer geworden. Aber ich habe das anders als Robin eben als etwas, ja, jetzt nicht negativ bewertet, aber für mich war damals Gaming immer sowas wie, Mario Kart ist okay in der Gemeinde, das geht schon. Und mal eine LAN-Party ist schon in Ordnung, aber halt 48 Stunden am Wochenende, übertrieben jetzt, 48 Stunden World of Warcraft spielen, das ist dann eben nicht okay. Oder diese bösen Ego-Shooter zu spielen, das ist dann eben nicht in Ordnung. Weswegen es für mich dann in meiner jungen Erwachsenenphase schon auch eine große Frage war, darf ich Christ und Gamer sein? Geht das überhaupt? Was sagt Gott dazu? Was sagt die Bibel dazu? Anders auch als meine Prägung war, die ja, hatte ich ja eingangs gesagt hat, du bist angenommen, so wie du bist.
Ja.
Genau, und dadurch ist dann auch eine sehr hohe Eigenmotivation entstanden, eben im Bereich Gaming und Glaube aktiv zu werden. Und das ist jetzt auch mein stärkster innerer Antreiber mit dem Projekt Faith in Pixels, mit der Spielunke, aber auch mit den Artikeln, die ich schreibe, mit den Vorträgen, die ich halte, vor allen Dingen in Gemeinden zu sagen, Gaming ist keine Sünde. Natürlich gibt es Suchtverhalten, natürlich gibt es da auch Nachteile und Negatives, ohne Frage, das will ich gar nicht verschweigen, aber das per se zu verurteilen, das ist einfach Quatsch, sage ich mal so.
Ja.
Und das ist jetzt auch mit Faith in Pixels einer meiner größten inneren Motivatoren, das zu machen. Neben dem, ich darf Christ sein, ich darf von meinem Glauben erzählen und neben dem, ich darf Nerd sein und von meiner Leidenschaft für Gaming erzählen, ist das auf jeden Fall für mich noch ein sehr, sehr wichtiger Antreiber, weil leider ich auch immer wieder Bestätigung für diesen Antreiber bekomme, weil mir eben immer noch Menschen begegnen, die extreme Vorurteile haben beim Thema Gaming. Genau.
Interessant. Ah, da kommen wir gleich auch nochmal zu, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr zu hören. Aber jetzt erzählt mir noch kurz, wie ihr dann auf Maxi getroffen seid.
Ja, Maxi und ich haben mehrere Nächte zusammen im Wald geschlafen.
Aha.
Jetzt wird's spicy.
Genau, jetzt wird's. Ich war lange Jahre war ich Ausbilder für ErlebnispädagogInnen, also habe eben deswegen mit Menschen viele Nächte im Wald verbracht, weil wir unter anderem in dieser Ausbildung am Anfang 8 Tage im Wald sind, so richtig so raus aus der Zivilisation, wie man das so kennt. Und da haben Maxi und ich uns kennengelernt, am Lagerfeuer.
Ohne jede Konsole.
Ohne jede Konsole, aber mit einer gemeinsamen Leidenschaft, nämlich das Gaming. Und da haben wir über Xenoblade Chronicles 3 gesprochen, das weiß ich noch sehr gut, und haben uns kennengelernt. Die Spielunke lief währenddessen schon fleißig an und dann hatten wir Maxi 3-mal, glaube ich, insgesamt auch als Gast in der Spielunke. Also er war auch der einzige Gast, der 3-mal da war. Ich hatte halt die Idee von Faith in Pixels schon lange in meinem Herzen, in meinem Kopf. Es war schon lange meine Leidenschaft. Ich weiß, vor fast 10 Jahren oder sowas haben Robin und ich da schon mal über sowas Ähnliches gesprochen. Da bin ich von meinen beiden besten Freunden nur lächelnd angeschaut worden. Das ist doch eine total crazy Idee und wie soll das denn alles gehen und so weiter. Aber irgendwie war dann die Möglichkeit da, Faith in Pixels, also so hieß es damals noch nicht, aber so ein Projekt mal anzugehen. Genau, die Zeichen standen gut, die Wege haben sich gekreuzt und dadurch ist dann, ja, dieses ganze Ding Faith in Pixels so ins Rollen gekommen und vor allen Dingen auch in die Konkretion. Genau.
Dann gehen wir da gleich den nächsten Schritt. Erzählt mir, was genau für alle da draußen, die davon noch nie was gehört haben sollten oder auch wirklich schwer sich das vorstellen können, erklärt wirklich gerne mal ganz basic, was ist Faith in Pixels, was macht ihr da so und was ist eigentlich aus der Spielunke geworden?
Ja, gerne. Also Faith in Pixels, ich meine, der Name gibt es ja schon vor, das ist ein Projekt, was sich an der Schnittstelle zwischen christlichem Glauben und digitaler Gaming-Kultur bewegt. Wir bieten eine Plattform, die diese beiden Themen miteinander verbindet und einen Raum öffnet, ins Gespräch mit Leuten zu kommen, die eben Fragen an das Leben haben, die gerne zocken, aber sich eben auch tiefergehende Fragen stellen. Und wir wollen da einen offenen Raum für Gespräche öffnen, eine Community langfristig aufbauen, wo man nicht verurteilt wird, wenn man irgendwelche bestimmten Dinge denkt oder wie auch immer, sondern ja, wir wollen einen Raum schaffen, wo man keine Wahrheiten überstülpt, sondern eben miteinander in einen Dialog tritt. Und das anhand des Mediums Videospiele, die oft solche Fragen eben aufwerfen. Wir verstehen Videospiele als Metapher für das Leben, so in vereinfachter Form. Und das bietet sich dann eben dann super an, ins Gespräch zu kommen.
Dann wäre jetzt die Anschlussfrage, wie sieht es praktisch aus? Also wie, ja, wie ist euer Alltag, könnte ich direkt fragen. Also beziehungsweise, welche Projekte habt ihr alle am Start? Mhm. Wie gelingt euch das, das umzusetzen, das theoretische Konzept?
Also man spricht ja bei Dingen, an denen man lange und viel arbeitet und die sich auch im Laufe der Zeit verändern können, so von lebend. Es gibt den Begriff des Living Documents, so wenn man weiß, da arbeiten viele dran und das verändert sich. Und das passt eigentlich perfekt auch zu diesem Projekt. Es lebt so.
Ja, und das, auf jeden Fall.
Genau, so angefangen haben wir, oder wir haben ja, das muss man noch zur Genese dazu sagen, wir haben ja einen Antrag dann gestellt, also quasi die drei Personen hier, Robin, Ruben und Maxi, auch in ihrer Funktion, also ich als Referent beim EC und Maxi eben als Pfarrer in Fulda und Robin, genau, du als Nerd, Christ und auch eben als Gemeindepädagoge.
Erstmal als freier Mitarbeiter oder Projektmitarbeitender, könnte man sagen, auf Ehrenamtsbasis, aber jetzt
genau. Oben. Und wir haben einen Antrag gestellt beim EKKW Innovationsfonds, der jedes Jahr 1 Million Euro ausschüttet für innovative Projekte, die sagen, wir wollen Glaube irgendwie in neue Formen gießen, sage ich mal so ganz frei. Und wir haben damals ganz mutig vor über einem Jahr einen Antrag für eine 3-Jahres-Finanzierung und 150.000 Euro gestellt. Der ist nicht bewilligt worden. Aber damals schon gesagt worden, das klingt gut, was ihr da vorhabt. Das klingt richtig und wichtig. Macht es doch nochmal und dampft es ein bisschen runter. Damals hatten wir den Wunsch, 5 Leute zu finanzieren für 3 Jahre, dementsprechend auch so viel Kohle. Und dann haben wir gesagt, okay, wir dampfen es runter auf 2 Jahre und auf 3 Personen, haben den Antrag dann im Oktober letzten Jahres nochmal gestellt und eben jetzt auch bewilligt bekommen. Also deswegen haben wir die unglaublich privilegierte Situation, dass wir halt nicht nur bezahlt werden für das, das ist das eine, aber das andere ist vor allen Dingen die Freiheit, die wir dadurch haben, weil wir eben noch nicht an eine, ich nenne es mal Crowd gebunden sind, die wir, ich nenne es mal Englisch, pleasen müssen. Also wir müssen eigentlich niemandem gefallen gerade, sondern wir können eigentlich tatsächlich gucken, wie reagieren die Leute auf das? Worauf haben wir auch Bock? Was wollen wir ausprobieren? Und wir eben noch nicht eine Followerschaft haben, von der wir auch finanziell abhängig sind, sondern sagen können, hey, wir haben die Finanzierung bis Ende nächsten Jahres und jetzt probieren wir einfach mal aus und gucken, wie wir unser Herz quasi in ein Programm, in ein Projekt schütten können. Und das jetzt die lange Vorrede, aber jetzt kommt das, wie wir es konkret machen. Konkret heißt das, jeder von uns streamt einmal die Woche für 2 Stunden in der Theorie. In der Theorie deshalb, weil wir jetzt natürlich über die Sommerzeit jeder im Urlaub waren auch, aber theoretisch hat jeder von uns 2 Stunden Streamingzeit über Twitch. Das heißt, jeder von uns spielt ein Spiel und kommt während des Spielens mit der Community ins Gespräch. Das kann dann manchmal sein, dass man genau über das spricht, was gerade im Spiel passiert. Ich spiele gerade beispielsweise Death Stranding 2. Erst gestern habe ich dieses Spiel gespielt und einer der Protagonistinnen sagt tatsächlich dann den Satz, alles, was lebt, verändert sich. Und alles, was sich nicht mehr verändert, ist tot. Und das sagt halt so eine Protagonistin dieses Spiels so ganz nebenbei. Und wir waren dann zu dritt, also es haben 8 Leute, glaube ich, zugeguckt und 3 waren sehr aktiv im Chat. Und ich konnte natürlich super krass ansetzen und direkt darüber erzählen, wie ich das als Christ sehe und das Samenkorn, was in die Erde fällt und sterben muss und so weiter und so fort. Also das ist das eine, was passiert. 2 Stunden jeder von uns. Dann kommt alle 2 Wochen ein Podcast raus, in dem wir von unseren Streaming-Erfahrungen reden. Da haben wir dann einen Deep Talk-Teil. Das ist so ein bisschen die Spielunke oder der Teil, der auch von der Spielunke weitergelebt hat. Da vertiefen wir dann ein Thema. Das kann dann mal der Tod sein. Das kann dann mal Hoffnung sein. Das kann dann auch mal Umgang mit Frust sein oder sowas. Und da vertiefen wir wirklich mal ein Thema, was im Stream aufgekommen ist. Und zusätzlich reden wir so ein bisschen über, da sind wir dann einfach Nerds quasi, über das, was in der Gaming-Szene so passiert. Dann mal über ein GTA 6 oder sowas. Oder jetzt, letzte Woche ist Hollow Knight Silksong erschienen. Dann reden wir über solche Spiele, also über Gaming-News und halt noch über unsere allgemeinen Streaming-Erfahrungen. Also wie war es so zu streamen? Was haben wir gelernt? Was hat die Community vielleicht an Rückmeldungen gegeben? Das findet alles in dem Podcast statt. Und das sind die Sachen, die wir momentan quasi festmachen. Es hat sich jetzt schon, deswegen sagte ich eingangs Living, es hat sich jetzt schon vieles spontan ergeben. Jetzt war ja auch die Gamescom, auf die wir bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen.
Genau.
Und im Zuge der Gamescom haben sich dann zum Beispiel ganz andere Sachen plötzlich noch ergeben. Wir haben letzte Woche 5 Tage lang, also jeden Tag ein Video zum Thema Gamescom und Recap gemacht. Das waren dann unsere Highlights, unsere Lowlights, unsere Enttäuschungen oder die Spiele, die wir uns am liebsten sofort gekauft hätten. Das steht dann nicht im Projektplan eigentlich drin, aber die Gelegenheit war da. und wir haben gesagt, dass ja. wir müssen jetzt irgendwie die Gamescom mehr nutzen. Und tatsächlich haben wir dadurch jetzt über 65.000 Interaktionen mit unserem Konto gehabt, bei gerade mal 56 Followern. Also das hat dann gezeigt, das war total gut, auf dieses ja. Pferd zu setzen und da so spontan zu reagieren, um plötzlich ganz, ganz viele Leute mit dieser Thematik zu erreichen. Genau, also von daher, es bewegt sich viel, unter anderem auch Kooperation, das ist das Letzte und dann bin ich auch fertig. Wir setzen jetzt vermehrt auch auf Kooperation mit der Daniela Marlin Jacobi, spielt der Robin jetzt gerade Split Fiction, ein kooperatives Spiel, da streamt der Robin jeden Mittwochabend mit der Daniela zusammen. Nächsten Monat werde ich eine Kooperation mit einem christlichen Streamer eingehen, also da versuchen wir auch eine neue Reichweite zu generieren, auch anderen Leuten auch unsere Plattform zu ermöglichen. Klar, die ist noch nicht groß, aber dadurch, dass wir eben noch keine Crowd pleasen müssen, können wir auch einfach sagen, hey, wir nutzen jetzt unsere Plattform, um dir, Daniela, nochmal eine andere Plattform zu geben oder dem anderen Menschen, dessen Namen ich gerade nicht sagen will, weil die Kooperation noch ein bisschen geheim ist, auch da zu sagen, komm, wir machen einfach mal was gemeinsam und wenn dir das hilft und uns das hilft, ist das auch total genial. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren, sondern eigentlich wollen wir doch gemeinsam Christen und Gamer sein, dann lass uns das doch auch gerne gemeinsam tun. Mhm. Genau, das ist so das, was wir so machen.
Da kurze Vertiefungsfrage, ganz praktisch, du hast Twitch erwähnt, ihr seid aber nicht nur auf Twitch aktiv, ne? Ich weiß, dass ihr eure Videos auch auf YouTube hochladet. Seid ihr da auch live am Stream auf YouTube? Ich weiß gar nicht. Und ihr seid auf Instagram noch, ne? Glaube ich, also.
Genau. Nee, also wir sind bei Twitch live und wir sind auch nur bei Twitch live. YouTube ist quasi so ein bisschen unser Archiv. Also da kommen dann alle Videos als VOD hin, weil bei Twitch sind die nur eine Woche lang online. Das heißt, das hat sich jetzt auch schon gezeigt, viele Videos, das ist, haben wir gestern erst besprochen, das ist ein bisschen wie so ein Marathon. Manche Videos sind erst nach 2-3 Monaten eigentlich so, dass sie viel geguckt werden und geklickt werden.
Ja.
Das geht aber halt nur bei YouTube, bei Twitch geht das wiederum nicht. Und zusätzlich nutzen wir so ein bisschen als Community-Management-Tool, sag ich mal so ganz vorsichtig, noch Instagram, also wo wir dann unsere Monatsübersicht zum Beispiel reinposten oder wo wir diese Videos, diese Recap-Videos auch online gestellt haben, wo wir die auch bereits erwähnten Artikel zum Beispiel auch verlinken und sagen, hier, guck mal, da hat der und der das gemacht und das geschrieben, genau.
Ja, Podcast-Ankündigung, genau, und
sowas, genau.
Und ich glaube, Shorts macht er auch noch, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe.
Und YouTube-Shorts machen wir auch noch, genau. Also das sind ja so kleine Snippets, so 60-Sekunden-Videos, wo wir einfach so kurze Szenen, das ist dann gar nicht unbedingt eine Andacht oder sowas, sondern einfach vielleicht so eine kurze Szene, die wir irgendwie besonders fanden in unserem Stream, im Spiel, die wir dann einfach versuchen auch noch da über YouTube an den Mann, die Frau, den Menschen zu bringen.
Cool, es klingt nach echt viel, ehrlich gesagt. Und trotzdem seid ihr damit ja nicht Vollzeit beschäftigt, weil ihr habt alle auch noch andere Jobs und Aufgaben, ne? Das kommt schon so, dass das irgendwie noch miteinander in Einklang gebracht werden muss, oder?
Ja, genau. Also wir haben von der Finanzierung, vom Kooperationsprojekt her, von der Bewilligung so 8 Stunden die Woche. Dafür werden Robin und ich quasi bezahlt. Bei Maxi ist es dadurch, dass er Pfarrer ist und ja schon bei der Kirche arbeitet, eben nicht so, dass er da nochmal dezidiert Geld für bekommt, aber er darf das im Zuge seiner Anstellung eben machen.
Alles klar.
Aber es ist, ich glaube, das ist ja auch deutlich geworden von uns allen, ein Herzensprojekt und das bedeutet auf jeden Fall auch, dass es auch mal mehr ist, so, also.
Genau, aber ich bin jetzt zum Beispiel, also mein Hauptarbeitgeber ist das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach in der EKHN und bin jetzt für das Projekt Faith and Pixels beim Kirchenkreis Fulda, also EKKW, auf Minijob-Basis angestellt. Und das muss ich halt jetzt irgendwie miteinander vereinbaren.
Ja, so. Und ich merke schon oder ich vermute ganz stark, dass ihr wahrscheinlich weit über das hinaus arbeitet, weil es einfach noch mehr als Beruf auch Berufung ist. Irgendwie so hört sich's an. Okay. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, Ruben, da hast du gesagt, du triffst immer wieder auf Menschen, die da starke Vorbehalte haben, wenn ihr als Christen überhaupt spielt, Videospiele macht. Gaming und Glaube, warum passt das denn für euch zusammen? Du hast gesagt, Robin, Videospiele als Metapher für Situationen und Fragen des Lebens. Aber vielleicht, die Frage soll mal zuspitzen, vielleicht nicht nur, warum passt es für euch zusammen, sondern warum gehört das für euch vielleicht sogar auch einfach zusammen?
Also für mich ist das eine Leidenschaft, Videospiele. Ich sage immer, das ist die schönste Nebensache der Welt. Und das macht gleich sehr vieles deutlich, nämlich, dass es keine Hauptsache ist. Hauptsache ist meine Familie, Hauptsache ist meine Gesundheit, dass ich mich genug bewege, dass ich genug esse, dass ich genug schlafe. Auch das ist bei Videospielen immer wieder wichtig zu erwähnen.
Schwierig, ja. Ich wollte es gerade sagen, ja.
Und ja, anknüpfend eigentlich an meine eigene Prägung, an meine eigene Vergangenheit, was das Thema Glauben angeht, eben dieses Angenommensein in Gänze, auch mit meinen Leidenschaften oder an Jahreslosungen denkt, die einen so in den Sinn kommen, prüfet alles und behaltet das Gute. Also ich muss mir die Frage gar nicht mehr stellen, geht das Gaming und Glaube, sondern wenn ich an einen Gott glaube, der mich so nimmt, wie ich bin oder auch so geschaffen hat, so wie ich bin, eben auch mit dem, wo ich Leidenschaft für entwickle, wo ich merke, da kennt ihr ja alle, ne, da sprüht was in mir, da habe ich Ideen, da habe ich Leidenschaft, dann ist für mich mittlerweile gar nicht mehr die Frage, geht das, sondern das geht nicht mehr anders. Genau.
Ja, und ich sag mal so, Gesellschaft und Religion jetzt ganz im allgemeinen Sinne, die bedingen sich immer gegenseitig. Das ist eine wechselwirkende Beziehung. Und gerade auf Kulturgüter wie auch Videospiele, es sind, manche mögen das gerne verneinen oder tun es irgendwie ab, so in den Bereich, ja, das ist ja nur was für Kinder oder sonst irgendwas. Nee, da hat sich Gaming schon lange, lange von verabschiedet und ist mindestens genauso deep wie Bücher oder Filme es sein können. Natürlich gibt es Unterschiede so, aber die gibt es ja auch bei Filmen oder eben bei Büchern so, und dementsprechend werden da Themen reingearbeitet, die uns in unserem Menschsein einfach bewegen. So. Mhm. Und die uns gerade auch durch den immersiven Aspekt von Gaming, der ja nochmal auch, was die Intensität des Erlebten auch darüber hinausgeht, was man jetzt zum Beispiel bei Filmen erleben kann, da merkt man plötzlich, oh, diese Entscheidung, die ich da jetzt treffen muss, die hat etwas mit mir zu tun. Und wenn ich diese Entscheidung jetzt als Robin Feldhaus zum Beispiel treffe, dann frage ich mich natürlich, wie ist in der jeweiligen Situation mein Wertekompass und wie würde ich mich da innerhalb dieser Spielewelt jetzt entscheiden, anhand der Erfahrung, die der Charakter beziehungsweise ich als Spieler bereits gemacht habe. Also das kann man gar nicht so voneinander trennen, finde ich.
Ja, finde ich sehr spannend, ja. Also ich habe gelernt schon mal, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Gaming ist eine Kulturtechnik wie andere kulturelle Techniken und Produkte auch. Also, ne, du hast das schöne Beispiel Film genannt oder Musik, und kein Mensch würde sagen, Musik und Glaube passen nicht zusammen. Ja. Auch wenn es natürlich immer wieder einzelne Menschen gibt, die sagen, bestimmte Musik und Glaube passen nicht zusammen, aber das ist ja sehr, auch das ist sehr diskutabel, ne? Also ich meine,
auf jeden Fall. Ja.
Aber was ich jetzt verstanden habe, finde ich ganz spannend. Es geht tatsächlich ein Stück weit über das hinaus, was oft bei passiven Kulturtechniken wie Filme schauen der Fall ist, dass man sagt, ich bin ja hier als Person auch gefordert, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie quasi stellvertretend sind. Also es sind ja nicht Entscheidungen in meinem Leben, aber ich bin auch handelnde Person. Und das heißt, es ist auch mal eine Ebene mehr teilweise sogar, ne?
Auf jeden Fall.
Wenn ich das richtig verstehe.
Ja. Ich kann mich dann noch an eine gute Situation erinnern, Fallout 3, ein Spiel, was tatsächlich sehr fragwürdige Entscheidungen manchmal vom Spieler auch verlangt. Aber da war ich dann in irgendwie so einer Siedlung, in einer dystopischen, durch einen Atomkrieg verseuchten Welt. Und da musste ich dann plötzlich eine Entscheidung treffen, ob ich das Leben einer Person, die mutiert ist, beende, um sie von einem Leid zu erlösen zum Beispiel. Aber diese Person hatte innerhalb dieser Siedlung eine ganz besondere Stellung. Und ich habe es irgendwie hingekriegt, dass ich durch diesen Dialog, den ich mit ihr geführt habe, sie dazu überzeugt habe, dass sie diese Aufgabe weiter wahrnimmt, sozusagen. Also da war ich so glücklich, so, dass ich diese Extremsituation irgendwie so gemeistert habe und dass das Spiel das überhaupt möglich gemacht hat. Viele Spiele nehmen natürlich auch solche Entscheidungen vorweg und dann passiert einfach etwas. Aber es gibt Spiele, wo echt heftige Entscheidungen auch möglich sind. Und ja, das macht dann natürlich etwas mit mir. So. Ja,
kann ich sehr gut nachvollziehen. Ihr seid, habt ihr gesagt, dabei, eine schon dezidiert christliche Gaming-Community aufzubauen. Erste Frage vielleicht, warum ist euch das wichtig? Es gibt ja auch keine dezidiert christliche Schach-Community oder sowas, obwohl es christliche SchachspielerInnen gibt. Beziehungsweise würdet ihr vielleicht sagen, unterscheiden sich christliche GamerInnen nochmal von nicht-christlichen auf irgendeine Art und Weise? Ist das vielleicht der Ansatzpunkt? Und wenn ja, natürlich wie?
Also ich glaube, ich hatte gesagt, Schnittstelle zwischen christlichem Glauben und digitaler Gaming-Kultur. Ja. Nicht unbedingt, dass die Community auch christlich sein muss.
Okay.
So vielleicht als kleine Korrektur. Wir wollen eigentlich wirklich offene Gespräche ermöglichen, ohne dass jemand schon zum Club dazugehören muss, sozusagen. Mhm. So, wenn jemand Fragen hat, dann darf er die bei uns stellen. Und wenn man schon lange Jahre dazugehört, dann ist das genauso in Ordnung, wie man ist vielleicht gerade erst auf uns gestoßen und findet es einfach nur spannend und will sich mal austauschen. So.
Ja, genau, ist ja, ja die Frage, also was man unter dezidiert christlich versteht. Also natürlich ja. sind wir Christen, also das wollen wir halt eben ja nicht verstecken, deswegen machen wir ja Faith genau. at Pixels und nicht nur Pixels und wir wollen genau. eben auch dezidiert Nerds sein, deswegen machen wir eben das Pixels und nicht nur Faith so. genau, und gleichzeitig natürlich soll es irgendwie, also es soll auf der einen Seite ein klares Profil haben und das ist halt irgendwie der Glaube und das Gaming und gleichzeitig aber irgendwie auch die Sprache der Nerds halt eben sprechen und das an den Orten, an denen die Nerds halt eben sind, so. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sage ich mal jetzt zwischen uns hört ja keiner zu, natürlich ist es klar, dass am Anfang erstmal wir hauptsächlich Christen und Christen erreichen werden, glaube ich jetzt einfach mal so, weil wir erstmal in der Christenbubble ein Novum sind, ne? Wir werden von einem christlichen Podcast eingeladen und sind bei anderen christlichen Medien, die springen auf den Hype-Train ja. jetzt mit uns auf, aber uns hat noch kein einziger säkularer Gaming-Podcast angefragt, weil es gibt,
ich verstehe,
draußen in der Welt gibt es Millionen und Abermillionen säkulare Menschenplattformen, die über Gaming berichten. Da sind wir ja. mit, sowohl mit unserer Qualität als auch erst recht mit unserer Reichweite vielleicht nicht ganz, ganz unten, ne? Wir haben ja schon auch jetzt mittlerweile echt ordentlich Interaktion und sowas, aber auf jeden Fall am unteren Ende so. Und von daher ist es allein schon von dem, was wir erreichen, die Kooperation, auch die haben wir ja angesprochen, auch alles Christen oder Christinnen. Von daher ist erstmal klar, dass wir uns in unserer Bubble bewegen und das ist auch im Konzept ja. auch bewusst so formuliert auch, dass wir da erstmal unseren Stamm aufbauen. Aber klar, in einem Jahr, also ich habe es in unserem Podcast schon mal gesagt, ich träume schon davon, dass wir auf der Gamescom Opening Night Live irgendwann von Jeff Keighley, Jeff, wenn du das hörst, dann mark my words, dass wir irgendwann eine Andacht machen oder so und irgendwie da dann ja. Auf einer säkularen Veranstaltung sind und da irgendwie wir als Christen das so machen. Aber genau, ich glaube, es wäre unrealistisch und auch, glaube ich, für uns als drei Menschen, du hast es auch angesprochen, die jetzt ein begrenztes Zeitkontingent haben, jetzt schon die Erwartung zu haben, wir sind jetzt in allen krassen säkularen Kreisen so aktiv so. Und deswegen erstmal ja. Community-Aufbau bei den Christen und dann quasi mit der Community, die wir darüber haben, hinaus. Der Reichweite, die wir haben, drüber hinaus, genau.
Also worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte oder was ich mir tatsächlich frage ist, ihr habt zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch gesagt, wir könnten mal ein Treffen der christlichen Gaming-Community auf der Gamescom initiieren.
Genau.
Das heißt, wenn ihr dazu aufruft, müssen ja Leute da hinkommen, die sich selbst auch als christliche Gamer identifizieren oder GamerInnen. Ja. Und das wäre die Frage, was habt ihr da für Erfahrungen, woran Leute das auch bei sich selbst festmachen würden, um sich selbst so zu nennen?
Also die Kooperation und die Menschen, mit denen wir so zusammenarbeiten, für die ist das schon auch so ihr unique selling point. Also die formulieren das so in ihren Streams oder in ihren Accounts oder auch in ihren Podcasts oder sowas, ist das schon auch immer sehr klar, dass sie kommunizieren, wir verbinden Gaming und Glaube. Es gibt auch andere, zum Beispiel der Bonin, liebe Grüße gehen raus, falls du das hörst, der das nicht so stark in seinem eigenen Twitch-Kanal selber bei sich privat quasi so kommuniziert, aber der ist wiederum dann in einem anderen Verein aktiv, Nerdge FFM, und da sagt er das halt schon sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich. Ich bin Christ und Gamer. Also von daher ist es schon so, dass die Leute, die in Deutschland, die man auch so kennt, das ist auch cool, die Bubble ist eben noch nicht so groß, es gibt da einfach noch nicht so viele, die sagen halt auch, und ich glaube, das kommt auch aus diesem Schmerz heraus, sage ich mal so, aus diesem Need heraus, der gesehen wird, es gibt zu wenig Leute, die das verbinden und die das proklamieren auch aktiv und sagen, Gaming und Glaube, das geht und Halleluja, Mann, jetzt geht's los, so.
Ja.
Ich glaube, das ist genau der Grund, warum das eben jetzt mehr werden, die sich trauen, das zu sagen, weil sie einfach vielleicht auch, ja, ich sag's mal so frei heraus, die Schnauze voll haben davon, das zu verstecken, so, und jetzt sagen wollen, es geht und das ist gut, so. Genau, aber von daher, die Leute, die das jetzt noch nicht so proklamieren, da haben wir natürlich Leute schon, würde ich sagen, bei uns in der Community, also da gibt's Leute, von denen ich das quasi weiß oder wir das wissen, weil wir sie vielleicht persönlich kennen oder weil sie das mittlerweile schon auch gesagt haben, aber auch da merken wir, die Leute, die mit uns interagieren, das sind eher Christen, das sind eher Menschen, die schon für sich sagen, ich glaube an Gott und ich bin Gamer, aber Leute, die nur Gamer sind und noch nicht an Gott glauben, erreichen wir, glaube ich, ehrlich gesagt, gerade noch nicht so viel. Oder sind halt sehr passiv und die melden sich einfach nicht bei uns. Das kann natürlich auch gut sein.
Ihr habt vorhin ein bisschen von der Freiheit gesprochen, die euch jetzt der Projektstatus und die Förderung gibt. Ich gehe mal davon aus, ihr habt auch nicht konkrete Reichweiten und Zielvorgaben innerhalb dieses Projektes. Oder gibt es da, das heißt, ihr müsst die Zahl in der und der Zeit erreichen?
Nee, tatsächlich wird uns da sehr viel Freiheit gewährt auch. Wir haben jetzt schon auch tatsächlich jetzt in nächster Zeit ein Gespräch mit den Leuten vom Innovationsfonds, die einfach wissen wollen, wie sieht's so aus, was macht ihr so? Aber wir haben jetzt keine Zielvorgaben per se, wo dann wir irgendwelche Sachen erfüllen sollen oder sowas, sondern wir dürfen tatsächlich auch da in Freiheit überlegen, was wir machen, wie wir es machen und auch, wen wir erreichen.
Was ich denn im Anschluss fragen wollte, du hast es vorhin schon mal so angedeutet, ihr habt auch die Freiheit, weil ihr momentan auch unabhängig von dem, was ihr an Community habt, einfach Creators sein könnt und ausprobieren könnt und in alle möglichen Richtungen gehen könnt, weil ihr nicht finanziell abhängig seid. Könnt ihr euch das dann aber vielleicht vorstellen, das ist eine Entwicklung, die vielleicht kommen könnte, um das Ganze zu verstetigen, wenn jetzt, sag ich mal, so eine Innovationsförderung kann ja eigentlich nicht dauerhaft sein wahrscheinlich, weil sonst wäre es ja keine Innovationsförderung. Das heißt, wäre das ein möglicher Plan oder ein Ziel für eine Verstetigung zu sagen, ihr macht dann, keine Ahnung, alles Mögliche, um eben auch Sachen zu finanzieren, auf welchem Level auch immer, von Werbung bis Paid Content oder was weiß ich, oder Abo-Modelle, Subscriber, wie auch immer. Also wäre das für euch ein möglicher Weg oder nicht?
Auf jeden Fall. Wir haben von Anfang an tatsächlich eine professionelle Begleitung von den Wertestartern aus Berlin. Liebe Grüße gehen raus an Siggi und Lea. Da haben wir einen Antrag gestellt auf eine Begleitung, was den Prozess des gesamten Projektes eigentlich angeht, also ein bisschen so eine Hilfestellung in verschiedenen Fragen. Es hat sich aber jetzt sehr stark herauskristallisiert, dass wir als allererstes die Frage klären sollten, wie machen wir weiter nach den 2 Jahren? Also gründen wir vielleicht einen Verein oder eine GmbH oder schließen wir uns vielleicht einem Träger an und haben dadurch eine Sicherheit? Und das sind wir genau gerade am Prüfen, was es für Vorteile hat, was es auch für die Leute bedeutet, die uns folgen, die unseren Content anschauen oder hören oder wie auch immer. So, aber es soll auf jeden Fall weitergehen. Ja. Also es ist auf jeden Fall von Anfang an das Ziel gewesen, das langfristig zu machen, nicht nur für diese 2 Jahre, also die Innovation zu verstetigen, wie auch immer das gehen soll. Und ob das nicht ein Widerspruch an sich ist.
Genau, ja. Aber wir haben eigentlich von Anfang an den Aufbau einer hohen Followerschaft angestrebt, merken jetzt gerade aber auch erstmal, wie herausfordernd das ist, bei der Zielgruppe anzukommen sozusagen. Ja. Und wirklich von Leuten auch entdeckt zu werden, die vielleicht außerhalb der christlichen Bubble sich so bewegen. Und da dann auch, ich sag mal, sich mit Finanzierungsmöglichkeiten über die Plattform und so weiter auseinanderzusetzen. Und auch da in Anknüpfung an Ruben, was das eigentlich auch dann für so eine Institution Kirche und deren eigene Strukturen bedeutet, was da dann möglich ist.
Und tatsächlich auch die Frage, die wir uns auch schon jetzt stellen, ab wann sind wir auch erfolgreich in dem, was wir tun? Also es kann ja immer noch sein, während diese 2 Jahre, dass wir einfach einem Hirngespinst leben und in einer parallelen Realität, die wir uns selber aufgebaut haben, in der es total wichtig ist, dass das, was wir tun, gemacht wird. Aber es kann ja auch sein, dass der Bedarf einfach nicht da ist. Das kann ja auch eine legitime Antwort auf unsere Fragen sein, dass wir merken, wir können uns abstrampeln, wie wir wollen, aber es braucht es einfach nicht. Die Welt braucht es einfach nicht, Faith in Pixels so. Kann ja auch sein. Und da halt eben jetzt schon auch zu überlegen, und das wäre mal auch interessant, Claudius, das von dir jetzt auch mal zu hören, jetzt mal eine Gegenfrage zu stellen. Zum Beispiel, ich habe mich da jetzt auch die Woche erst mit beschäftigt. Ich habe mal geschaut, unser Kanal bei YouTube, wir haben Stand jetzt 56 Follower, soweit ich gerade weiß, und haben aber halt bisher 65.000 Interaktionen mit unserem Kanal. Und ich habe mal geschaut, ein anderer Kanal, der beschäftigt sich auch mit dem Thema Gaming, der hat so 350 Follower, hat aber in der gleichen Zeit nur 10.500 Interaktionen. Also wir haben viel, viel weniger Follower, aber viel, viel mehr Interaktionen. Und der Kanal hat viel, viel mehr Follower, aber viel, viel weniger Interaktionen. Und das hat meine Frage von, wann sind wir erfolgreich zum Beispiel, nochmal auf den Kopf gestellt. Mhm. Weil wir haben weniger Folger, aber dafür viele Leute, die unseren Content schauen. So, klar, dann kannst du viel schlechter auch nachvollziehen, wer ist das, der das guckt und so. Das kannst du bei Followern natürlich viel besser machen und so. Wir haben uns halt sehr stark auf die Follower konzentriert. Wir wollen eine gewisse Anzahl an Followern haben. Jetzt haben wir die noch.
Die ja auch höchstwahrscheinlich dann eher mit uns auch interagieren.
Genau.
Und diese Dialogorientierung auch ermöglichen.
Ja, genau.
Das sei nochmal dahingestellt.
Aber genau, das ist ja die Frage. Genau. Wann ist dann ein Projekt, also mit Social Media Maßstäben gedacht, so auch erfolgreich? So, ist das was Erfolgreiches oder muss man eigentlich sagen, die einzelne Follower? Wie siehst du das als Social Media Experte?
Beantworte ich voll gerne, weil also A, finde ich es gut, dass ich endlich mal meinem eigenen Podcast Fragen beantworten darf und B, ist das eine Geschichte, die bei uns bei Yeet zu diesem Living dazugehört, was du am Anfang gesagt hast. Also es war ein Erkenntnisprozess, der bei uns schon relativ früh eingesetzt hat, für den wir aber seitdem im Prinzip in unseren ganzen, das ist nicht nur ein Umfeld, in den diversen Umfeldern werben, zu sagen, auch und gerade auf Social Media ist Erfolg eine Frage der Definition des Ziels, was man sich setzt. Und es kann nicht sein, dass ein Erfolg nur eine gewisse Größe an FollowerInnen oder AbonnentInnen oder sowas bedeutet, sondern es gibt einfach auch ganz andere Zielsetzungen. Und wenn zum Beispiel Interaktionen mit Tiefgang das Ziel sind, dann sind große, riesig große Accounts, also mit riesig großen FollowerInnen-Zahlen, da eher ein Hinderungsgrund dafür. Also wir erzählen von Anfang an, dass ganz viele auch einfach im kommerziellen Segment tätige Firmen auf Micro-Influencing setzen, weil sie sagen, diese großen Creators, denen wir viel Geld geben, die haben zwar einen Haufen FollowerInnen, aber die folgen allen möglichen Leuten und die sehen dann auch, dass jemand was in die Kamera hält, aber denken dann, ja gut, der kriegt viel Geld dafür und das bringt uns nicht viel. Aber Micro-Influencing, also ein Creator, eine Creatorin, die das aus Überzeugung tut, weil sie sagt, ich finde das, was dieses Unternehmen tut, spitze und ich arbeite vielleicht sogar selbst hier und ich bin authentisch in dem, was ich da gut finde und transportiere, bringt oft diesen Unternehmen viel mehr, weil es viel mehr Überzeugungskraft hat und viel mehr, ne, Nähe schafft. Und so würde ich das insbesondere für jetzt den kirchlich-christlichen Bereich erst recht in Frage stellen, ob große FollowerInnen-Zahlen alleine das Heilbringende sind. Natürlich soll es keine billige Entschuldigung dafür sein, wenn man nicht viele Leute erreicht. Ja, ich meine, das wäre natürlich jetzt sehr einfach gemacht. Aber es ist tatsächlich die Frage.
Ich hatte schon mitgeschrieben, Claudius, ich hatte schon mitgeschrieben.
Genau, aber wir predigen das wirklich, und ich meine jetzt wirklich im Sinne von predigen, auch ein bisschen von Anfang an, dass man für jedes Format, jedes Produkt und auch jede Sache, die man aufsetzt, sich echt überlegen soll vorher, was sind die Ziele, daraus die Zielgruppe ableiten und aus daraus, ob man die erreicht, Zielgruppe und Ziele definieren kann, ob es wirklich ein Erfolg ist. Also. Was mir zum Beispiel dabei einfällt, ist total, da kann ich jetzt wieder den Ball zurückspielen, eine Frage, die ich unbedingt euch noch stellen wollte, weil ich habe das schon verstanden und fand das super plausibel und auch spannend. Das Kern eures Themas ist ja, dass beim Spielen Fragen auftauchen, habt ihr beide jetzt erzählt, die diesen reinen Unterhaltungsaspekt der Spiele total transzendieren. Und dass ihr sagt, darüber kommt ihr mit den Leuten ins Gespräch regelrecht. Und das ist aber ja nicht nur ein Anlass für theologische Betrachtungen, denke ich, sondern es ist hin wieder auch ein Seelsorgeprojekt, oder? Regelrecht. Also wie steht ihr dazu? Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Habt ihr Ideen, wie man mit sowas umgeht? Also es ist, könnt mir vorstellen, dass immer wieder hier und da dann, gerade wenn man das länger macht, so Seelsorgeanfragen auch dann auftauchen, oder?
Ja.
Und das ist ja auch total wertvoll, um nochmal den Bogen zu schlagen, ne? Also wenn man sagt, das ist auch ein Ziel von uns, Leute nicht alleine zu lassen, sondern genau über das Gaming zu erreichen und ihnen auch irgendwie einen Raum zu geben und sie vielleicht auch auffangen zu können, das wäre ein Riesenerfolg, also finde ich.
Ja. Wir hatten schon vereinzelt Reaktionen auf den Content, den wir machen, so im Sinne von, hey, ich bin schon Ewigkeiten Gamer und bin jetzt frisch Christ geworden und die einzige Aussage, die ich bei anderen Leuten gefunden habe, war so, ja, Gaming ist halt scheiße, so passt nicht zum christlichen Glauben dazu. Und jetzt habe ich euch gefunden und ihr habt eine andere Perspektive reingebracht und das macht mir Hoffnung, dass ich eben meine langjährige Leidenschaft nicht jetzt über den Haufen werfen muss und irgendwie verneinen muss, wer ich bin, weil ich jetzt plötzlich Christ bin und da jemand anderes sagt, dass ich das jetzt halt sein lassen muss. So, weil das ist zumindest auch etwas, wo wir eine Bestärkung darin sehen für das, was wir machen. So.
Ja. Unbedingt.
Und ich finde, du hast das auch sehr richtig analysiert, Claudius, und an der richtigen Stelle den Ball zurückgespielt, weil das erst bei mir letzte Woche Freitag genau der Fall war, dass ein Mensch in meinem Stream war, der schon häufiger, also wir streamen jetzt seit einem knappen halben Jahr ungefähr, und der war jetzt längere Zeit nicht mehr bei mir im Stream. Also es ist ja bei Twitch so, die Menschen, die uns zuschauen, die können ja nur schreiben, wir sehen die nicht und wir hören die auch nicht, aber uns sehen die und hören die und die schreiben dann in den Chat und dann hat dieser Mensch halt geschrieben, hey, hi, so, ich bin da, so, und dann hat gesagt, ach krass, ja, schön, dass du wieder da bist, du warst jetzt auch länger nicht mehr da und dann hat diese Person erzählt, ja, weil es ihr einfach gerade psychisch nicht so gut geht und dann war interessanterweise noch jemand anderes da, den ich auch sehr gut kenne, es ist ein Freund von mir auch und der auch gerade, ja, schon einfach psychische Herausforderungen hinter sich gelassen hat. Und dann entstand so ein Gespräch, genau wie du jetzt, deswegen sage ich, das war genau der richtige Moment, das zurückzuspielen, weil halt, es haben dann auch wieder so 5, 6, 7 Leute zugeschaut, aber wir waren eigentlich zu dritt, eigentlich so privat, kann man fast schon sagen. Privat, online, im Internet, so. Und es war dann schon so ein, also ich würde nicht direkt sagen, seelsorgerliches Gespräch, aber ich glaube, das Gaming war dann in dem Moment genau der Türöffner, den es gebraucht hat, um ein Gespräch darüber zu führen, hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Was beschäftigt dich eigentlich gerade?
Mit seelsorgerlichen Aspekten.
Mit Seelsorge, genau, genau. Und dann haben wir tatsächlich auch über den Glauben gesprochen, weil er dann gesagt hat, also der Mensch, der gesagt hat, es geht ihm nicht ganz so gut, dann gefragt hat, welche Bibelgeschichten uns Hoffnung geben. Hat er gefragt und dann haben wir drei Leute dann so Geschichten, ich habe die ganze Zeit Donkey Kong Bonanza gespielt und musste irgendwelche aus so einen Hüftpassagen schaffen und habe so mit einem Auge noch so nebenbei auf den Chat geschielt so. Und das ist ja dann auch deswegen möglich, weil es halt eben doch nur so wenig Leute waren. So, ne? Und ich würde sagen, ja, in dem Moment war das Ziel von Faith and Pixels zu 1000% erfüllt. So. Für einen Menschen da zu sein und Gaming als Metapher zu nutzen, um über das Leben zu reden und ihm zu helfen. Und gleichzeitig haben wir aber nur 5 Leute oder 6 Leute in dem Moment erreicht. So, ne? Und wie viel wäre...
Aber nicht zu vergessen... Ja. Wie viele Leute das auf YouTube nochmal sehen können und sich darin auch wiederfinden und identifizieren oder zumindest einen Dankenanstoß dann zu bekommen. Ne?
Also, aber genau die Frage ist halt, wäre dieses Gespräch so möglich gewesen, wenn mir 10.000 Leute zugeguckt hätten? Also wenn ihr mal in die Streams von den großen Streamern reinschaut, der Chat, das geht ja bam, 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 bam. Da kannst du gar nicht richtig lesen, was da überhaupt steht, weil da so viele rein passiert. Und das war wirklich so ein kleines, intimes Gespräch, was ich auch sehr, sehr geschätzt habe und was mich auch nochmal sehr motiviert hat. Und da dann eben genau zu überlegen, ja, wie Robin es ja auch so ein bisschen angedeutet hat, welchen Schuh ziehen wir uns auch an, weil wir ihn vielleicht selber auch anziehen wollen, weil er uns gefällt, aber vielleicht auch, weil es ein Auftrag ist, weil es uns zum Auftrag gemacht wird, da zu sagen, nee, da wollen wir eben auch Faith and Pixels als Plattform nutzen, um auch auf eine andere Art und Weise, als wir es vielleicht intendiert hatten, Segen zu sein. Und da war halt das ein Moment, wo ich ehrlich gesagt auch selber total überrascht war, dass dieser Mensch sich so geöffnet hat auch. Halt, also in Anführungsstrichen nur schriftlich, aber trotzdem gehört da ja unglaublich viel zu, in so einer Öffentlichkeit das dann auch zu sagen. So. Deswegen, genau, nochmal dieses Living, da auch zu merken, wo müssen wir unsere Ansprüche, unsere Erwartungen anpassen, wann ist Faith and Pixels ein Erfolg und so weiter und so fort. Und ja, auch immer wieder dann auch im Hinblick auf die Verstetigung, auch das hast du ja angesprochen, auch zu überlegen, wie können wir das uns selber rechtfertigen? Wie können wir das vielleicht einem potenziellen größeren Partner rechtfertigen? Wie können wir das auch finanziell dann rechtfertigen?
Sehr gerne. Und mein Gedanke war auch, vielleicht findet man ja auch PartnerInnen, jetzt im Hinblick auf eine Verstetigung, die diese Ziele teilen, die sagen würden, okay, das wäre uns auch was wert, ne? Diese Art von Qualität unter Umständen. Ja, genau, aber das würde ich euch auf jeden Fall sehr wünschen, dass ihr da in verschiedene Richtungen denken und euch entwickeln könnt.
Danke.
Ich möchte mal in die Zielgerade einbiegen. Wir sind jetzt schon relativ lange am Quatschen. Ich könnte noch stundenlang, aber ihr müsst ja mal bald wieder streamen. Ich wollte noch ein bisschen, du hast es ja schon angedeutet, auf die Gamescom kommen, weil die liegt ja eigentlich gerade erst hinter uns sozusagen, vor nicht allzu langer Zeit in Köln. Die größte Spielemesse der Welt. Ihr wart natürlich da und habt auch von da berichtet, mit Posts und Videos per Livestream. Und wer will, kann auch Ruben deinen Nachbericht noch als Artikel bei evangelisch.de nachlesen. Mhm. Lesetipp. Ich war zum ersten Mal da und mir ging es wie dir bei deinem ersten Gamescom-Besuch, über den du nämlich auch in diesem Artikel geschrieben hast, Ruben, vor 15 Jahren. Ich war total überwältigt und auch total überfordert. Aber jetzt will ich natürlich wissen, wie war es für euch? Was habt ihr dieses Mal erlebt und was habt ihr mitgenommen? Wie war euer Community-Treffen? Genau, wie war die Gamescom für euch? Einfach mal erzählt ruhig gerne ein bisschen.
Ja, die Gamescom ist ja eine Massenveranstaltung. Das muss man sich einfach immer klar machen, auch im Vorfeld. Und wenn man das noch nicht erlebt hat, dann ist das genau die Erfahrung, die du geschildert hast. Ich war jetzt, ich weiß nicht, zum 7., 8. Mal vielleicht dort. Also schon ein alter Hase, könnte man sagen. Und manchmal habe ich gar nicht so viel auf der Gamescom irgendwie aufschnappen können, anspielen können und so. Jetzt aber über diese Möglichkeit als Faith and Pixels dort zu sein, im Auftrag von evangelisch.de durften wir ja schon am Mittwoch da sein, Pressetag, Fachbesuchertag. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, nicht 3 Stunden in irgendwelchen Schlangen zu stehen.
Oh ja.
Aber auch, ich sag mal, die Möglichkeit zu haben, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, die da potenziell auch an Spielentwicklung beteiligt sind und so, dann nochmal tiefergehende Einblicke in diese Branche zu bekommen. Also das waren ganz, ganz wertvolle Erfahrungen, die auch über das normale Besuchererlebnis, sage ich jetzt mal, hinausgegangen sind. Es waren dieses Jahr, fand ich, wahnsinnig tolle Spiele dabei, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, aufgrund von Länge und so und nicht zu sehr ins Abnerden zu kommen. Genau, und ja, das war eine sehr intensive Zeit.
Glaube ich, ja.
Also bei mir, vielleicht kennt ihr das, es gibt ja manchmal so Sachen, die werden in der Rückschau immer schöner. So. Und bei mir ist das tatsächlich...
Verregnete Urlaube zum Beispiel.
Ja, genau, verregnete Urlaube. Und bei mir, also ich fand die Gamescom für mich schon cool, aber jetzt, je länger sie weg ist, desto cooler fand ich sie. Also einfach, weil ich in der Reflexion immer mehr merke, was für ein unglaubliches Geschenk das war, dass wir das für evangelisch.de als Pressevertreter machen durften. Und ich habe es ja auch in dem Artikel, den du gesagt hast, beschrieben. Und das ist wirklich so. Ich sage das wirklich nicht als Hyperbel, als rhetorisches Mittel oder sowas, sondern es war wirklich für mich, an dem Mittwochmorgen mit einem Presseausweis da stehen zu dürfen, das war für mich wirklich vor 15 Jahren der Traum. So. Und das jetzt machen zu dürfen, das war für mich auch immer noch überfordernd, weil er trotzdem müsste ja, auch wenn weniger Leute da sind, sind trotzdem viele Leute. Ist ja nicht so, dass da nur wir und zwei, drei andere sind, trotzdem Hunderte. Und trotzdem dann irgendwie den Überblick zu haben, was jetzt, was später und so weiter und so fort, auch so Pressekontakte oder auch so Business-Kontakte, die wir jetzt plötzlich knüpfen dürfen, weil wir halt dieses Medienvertreter-Ding haben, auch das so zu so nutzen. Also ich war trotzdem noch überfordert, ehrlich gesagt, mit dem vielen mit den vielen Möglichkeiten, die wir hatten. Der Nerd in mir ist wirklich die ganze Zeit Purzelbäume geschlagen, wegen den Spielen, wegen dem Merch, wegen den Leuten, die wir getroffen haben, wegen Leuten auch aus der Branche. Also ich höre wirklich sehr, sehr viele Gaming-Podcasts und ich bin wirklich sehr, sehr aktiv, auch was so News und sowas angeht. Und da wirklich Leute zu sehen, die in der säkularen Gaming-Szene seit 30 Jahren, also ich habe da jemanden von der GameStar, den Jörg Langer, liebe Grüße gehen raus, wenn du das hörst und wer auch immer ihn kennt. Das ist halt ein Urgestein der journalistischen Gaming-Szene in Deutschland. So, ne? Und den dann da zu sehen, das ist der Typ, von dem du seit 30 Jahren Tests bei der GameStar liest, so. Das war schon für mich unglaublich so. Und ja, genau, von daher war es für mich all in all ein unglaubliches Erlebnis, von dem ich schon auch sehr viel gelernt habe, auch für uns als Projekt. Das haben wir ja in unserem eigenen Podcast auch gesagt. Also da sehe ich schon Potenzial, dass wir auch als Christen, auch als Gamer in der Kombination auch nächstes Jahr nochmal eine andere, ja, ich will gar nicht größer sagen, weil dann ist wieder dieses Qualität-Quantität-Gespräch, sondern einfach eine andere Rolle nochmal haben. Und auch, um das nochmal mehr einfach zu nutzen. Ich glaube, ich würde es für mich so sagen, ich habe mich dieses Jahr sehr viel treiben lassen auch. War überwältigt von Emotionen, von Eindrücken, von dem Licht, von den Spielen, von der Stimmung und so. Und ich habe mich so ein bisschen mitreißen lassen von dem Strom. Und das nächste Mal sei ein lebendiger Fisch. Eher aktiv den Strom mitzunehmen und zu sagen, wo schwimme ich hin? So, und nicht nur einfach mitzuschwimmen und mitzugehen und zu gucken, was passiert, sondern wirklich zu sagen, bam, bam, bam.
Ja, was nehmt ihr denn mit für jetzt die nähere Zukunft? Was würdet ihr sagen, was für Trends kommen auf uns zu? Beziehungsweise vielleicht könnt ihr auch einfach sagen, auf welche Spiele ihr euch ganz persönlich, jeder von euch beiden, den nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten freut. Welche Highlights werden für euch kommen? Mal jetzt noch ein bisschen abnerden.
Ein kleines bisschen.
Ja, also für mich steht jetzt im November erstmal das neue Anno 117 Pax Romana an. Aufbaustrategie, also die Anno-Reihe ist ja schon ein Klassiker. Genau, da freue ich mich drauf. Da ist jetzt ganz frisch eine Demo rausgekommen, die ich noch spielen muss. Genau, da freue ich mich auch drauf. Pragmata war ein Highlight von Capcom, so ein Sci-Fi-Abenteuer mit innovativen Spielmechaniken, würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten ein Metroid Prime 4, Beyond und Resident Evil 9, das sind so meine Must-Haves der nächsten Monate, wann auch immer ein Resident Evil 9 oder Metroid Prime erscheint. Das weiß ich gerade gar nicht.
Ja, ist bei mir eigentlich sehr ähnlich. Also Robin und ich, wir haben ja schon auch einen sehr ähnlichen Videospielegeschmack. Noch dazu kann ich Phantom Blade Zero legen. Das ist auch so ein Action-Adventure. Könnt ihr euch auch in den Recap-Videos von uns anschauen. Das fand ich doch sehr, sehr cool. Da hatte ich tatsächlich dann mal einen Termin auch mit den Entwicklern machen können und so eine exklusive Anspiel-Session haben dürfen. Das war richtig cool. Und ansonsten waren es tatsächlich jetzt nicht so viele Überraschungen dabei. Also der geneigte Nerd weiß, dass ja bald die Tokyo Game Show ansteht und dann etwas später im Jahr noch die Game Awards. Da sind immer so tendenziell eher so die Neuankündigungen. Von daher waren es für mich bei den großen Sachen keine Überraschungen, ehrlich gesagt. Also genau, von daher, ja, die Sachen, die Robin genannt hat, es gibt genug zum Reden und zum Spielen gerade, genau.
Das ist doch gut. Und die Zielgerade, alle unsere Podcast-HörerInnen wissen es. Zum Schluss kommen immer noch zwei Standardfragen. Die dürft ihr jetzt auch einfach beide separat beantworten. Die erste lautet so: Digitale Kirche, beziehungsweise der Hashtag Digitale Kirche. Was bedeutet das für dich oder was fällt dir dazu ein? Ganz offen.
Ich würde sagen, eine Gelegenheit des Aufbruchs für Kirche, neue Dinge auszuprobieren, sich auf eine andere Welt, sage ich jetzt mal, auch einzulassen. Digitale Kirche kann ja ganz unterschiedliche Gestaltungsformen annehmen und wir sind nur ein ganz, ganz kleiner, sehr nischiger Teil davon, der aber so halt auch noch nicht gefühlt in Kirche so Beachtung findet. Und deswegen bin ich sehr froh, diese Nische füllen zu können und digitale Kirche gestalten zu können.
Cool. Ja, zweite und allerletzte Frage an euch beide in diesem Podcast, in dieser Folge. Also wenn du oder ihr euch eine Bühne, ein Thema und dazu ein passendes Publikum aussuchen könntet, worüber würdest du, wo und zu wem gerne mal sprechen?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage.
Ich habe was und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dir entspricht, Ruben. Also, Gamescom, Opening Night Live, wir halten irgendwie eine Art von Gottesdienst oder irgendwie so vor dieser versammelten Branche, die da vielleicht Religion, christlicher Glaube zum ersten Mal für sich entdeckt, dass das etwas mit ihnen zu tun hat.
Bei mir ist es nicht das. Das ist auf jeden Fall auch eine Idee, aber du hast ja, wenn ich die Möglichkeit habe, vor egal welchem Publikum und egal welchem Thema, mein großer Lebensschmerz ist einfach, dass wir alle so unterschiedliche Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen haben. Und die wirklich wichtigen Fragen haben nichts mit dem Thema Gaming zu tun, sondern mit dem Thema, wie gehe ich mit den Menschen um, die mir anvertraut sind, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wie gehe ich mit meinem Glauben um, wie gehe ich mit Respekt um und diesen ganzen Sachen. Das ist mein großer Schmerz, den ich eigentlich immer habe, dass ich immer wieder merke, warum haben wir alle Menschen, teilweise Menschen, die in meinem gleichen Dorf leben wie ich, so unterschiedliche Antworten auf die wirklich großen Fragen. Und wenn ich unendlich viel Zeit hätte und vor einem unglaublich großen Publikum, dann würde ich gerne einen Workshop zu dem Thema machen und sagen, wie können wir das schaffen, dass wir uns endlich nach so vielen Jahren Menschheitsgeschichte auf gute, nicht dass ich das definiere, sondern dass wir gemeinsam wirklich mal sagen, das sind die Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Da hätte ich wirklich, das wäre wirklich mein großer, und da wäre bestimmt Gaming auch mit drin so, aber wenn ich wirklich mir mal eine unendlich große Bühne quasi, dann würde ich sagen, Leute, was ist eigentlich los bei uns? Was geht eigentlich ab so? Und wie kriegen wir das mit dem Klima hin? Wie kriegen wir das mit den Kriegen hin? Wie kriegen wir das mit dem Hunger hin? Wie kriegen wir das mit der Politik hin? Ja, so.
Wie können wir gut zusammenleben?
Ja, genau. Sorry, wenn ich jetzt wieder komplett alles sprenge, so, aber das ist das Thema. Das beschäftigt mich wirklich sehr.
Ja. Dankeschön. Danke für eure ehrlichen Antworten. Danke, dass ich viel lernen durfte heute. Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr da wart und uns Zeit und Geschichten geschenkt habt. Und auch euch an den Podcast abspielenden Endgeräten da draußen, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass auch ihr dabei wart. Und ihr wisst natürlich, alle Infos und Links zu dieser Episode vom Yeet Podcast gibt's natürlich wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen, Kommentare, Anregungen habt oder Ärger loswerden wollt, meldet euch. Und auch wenn ihr uns loben wollt übrigens. Rubens, Robins und Maxis Daten sind verlinkt in den Shownotes und ledet mich und das Yeet-Team erreicht ihr via DM auf unserem Insta-Kanal @yeet_netzwerk oder einfach über unsere Website www.yeet.de. Da gibt's dann auch alles mögliche andere zum Yeet-Netzwerk, unsere Newsletter, alle anderen Podcast-Folgen und vieles mehr. Auf Wiederhören, bitte.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.